Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hallo Jörn, es geht.
Hallo Kaya, ich freue mich, mit dir hier zu sein.
Du bist der Experte der Wissenschaft, ich bin der Experte des Alltags, obwohl es zur Misophonie leider nicht so viel Wissenschaft gibt, leider.
Das stimmt,
ja.
Stimmt.
Ich glaube, das ist auch noch ein Problem, über das wir in dieser Folge stolpern werden, weil wir eben schon festgestellt haben, dass meine Wahrnehmung von Misophonie doch teilweise anders ist, als was die Forschung sagt oder bis jetzt herausgefunden hat.
Ja, das stimmt. Es gibt so ein paar Kriterien, auf die man sich scheinbar geeinigt hat und mit denen man jetzt irgendwie Studien macht. Und diese Kriterien, die sind vermutlich irgendwie etwas eng und du bist ein bisschen weiter vielleicht mit deinen Dingen, die bei dir zutreffen. Du bist da ein bisschen breiter aufgestellt. Und das ist vielleicht genau halt die Sache, dass ich glaube ja, das ist aber bei vielen Diagnosen so. Es gibt einfach ein Sammelsurium von Symptomen und die bringt man zusammen zu einem Strauß und sagt dann, das ist jetzt die Depression oder das ist die Angststörung. Und natürlich gibt es halt irgendwie dann aber Symptome bei dir, bei mir, bei anderen, die da nicht reinfallen würden, aber wir können uns trotzdem darunter versammeln.
Ja, und manche Blumensträuße beinhalten auch einfach die gleichen Blumen. Und dann weiß man nicht, ob man die eine Blume jetzt zu dem oder zum anderen Strauß irgendwie zuordnen soll.
Ja, wunderbar. Ja, stimmt.
Genau. Um die Metapher mal weiterzuführen.
Ja.
Ich liebe Metaphern. Super. Metaphern sind so eine geniale Idee unserer Gesellschaft.
Und ich habe gelesen, und das fand ich toll, dieses Misophonie ist griechisch. Ich lese das jetzt ab, ne? Ich habe davon keine Ahnung.
Das ist auswendig.
Ja?
Ja.
Misos ist Hass.
Ja.
Das weißt du, krass. Ich wusste es nicht. Und dieses Phone oder so ist Geräusch.
Ja.
Und das ist ja dann irgendwie Hass auf Geräusche.
Genau, deswegen heißt Mikrofon auch Mikrofon, weil es die kleinen Töne aufnimmt und verstärkt.
Süß.
Glaube ich, würde ich mir jetzt so herleiten.
Okay.
Ich habe kein Griechisch.
Ich kannte das Wort jetzt eher so von der Misogonie, also Hass auf
Frauen.
Ja. Und ich muss gestehen, dass mir das, also dass ich das wusste, dass das Hass auf Frauen ist, aber mir war es tatsächlich nicht so richtig bewusst, dass da wirklich das Wort Hass drin steckt. Ich dachte, es wäre so eine Herleitung, aber nein, es steckt drin. Das ist bitter. Das ist echt bitter.
Ja, fühlt sich auch so an. Also ich finde, Misophonie ist, obwohl es Hass auf Geräusche heißt, ist es nicht ausdrucksstark genug, was für ein Hass es tatsächlich ist.
Also so, dass eine ganz starke Reaktion in dir ausgelöst wird.
Ja, ich habe Terror in meinem Kopf.
Magst du mal so ein bisschen erzählen, wo sich das bei dir auswirkt?
Also jetzt im Alltag oder was für Geräusche ich nicht leiden kann, mal freundlich ausgedrückt, was meinst du oder meinst du beides?
Oh, wir können gern beides machen.
Beides, da sitzen wir, glaube ich, morgen noch hier. Ich habe so viele Geräusche, die so viele negativen Gefühle in mir auslösen.
Okay.
Aber ich kann ja mal so die gängigsten oder die häufigsten, die mir unterlaufen, kann ich ja mal teilen. Also und ich gehe einfach mal meinen Tag durch, was da so passiert. Also ich stehe morgens auf und höre mein Nachbarskind auf dem Klavier klimpern. Erster Trigger, weil es ist gedämpft. Ein gedämpfter Ton und es ist auch kein angenehmes Lied, sondern es ist wirklich Geklimper und es ist so willkürlich und es ist so, Bruder, wir haben 7:30. Chill mal bitte kurz. Fühlt sich gleich die erste Grenze überschritten. Dann gehe ich ins Bad, meine Mutter wacht auf, Fernseher läuft oder sie telefoniert, schon wieder gedämpfte Stimme. Dann gehe ich in die Küche und...
Also gedämpfte Stimmen sind für dich schwierig aushaltbar oder lösen in dir so eine Wut oder Aggression oder ein Ungefühl aus oder so?
Wenn ich gedämpfte Stimmen höre, kommt ein bisschen auf die Verfassung an, in der ich gerade bin. Wenn ich eh schon am Ende meiner Reiztoleranz bin, dann verletze ich mich auch selbst. Also dann kommt es zu dieser, typischen impulsiven, ich kaue meinen Kopf irgendwo an oder so. Mhm. Ich will das gar nicht so genau schreiben, aber also so kommt es zu einer impulsiven Selbstverletzung und manchmal bin ich aber auch schnell genug und ziehe mir dann schnell Kopfhörer auf und mache irgendwie laut Musik an, damit ich am besten gar nichts mehr außer dieser
das
Musik
ist höre. Coping-Strategie Nummer 1, habe ich gelesen. Mhm. Kopfhörer, also Musik.
Da soll man aber auch anderes machen, so. Mhm. Mhm. Anders geht's ja nicht. Manchmal wünschte ich wäre so fast taub, weil dann könnte ich so Hörgeräte einfach haben und die einfach ausziehen. So, okay. Also.
Ja, also, dass du das irgendwie dich davon wegnehmen kannst.
Ja, dass ich mir aussuchen kann, ob ich jetzt hören will oder nicht. Mhm. Das würde mein Leben wirklich um einiges einfacher machen.
Mhm. Aber ich meine, es gibt ja eine Coping-Strategie, die noch auf der Hand liegt, ist quasi, dass du halt versuchst zu vermeiden.
Oh ja, das
wäre das andere halt.
Also ich esse zum Beispiel nicht mehr mit meiner Mutter zusammen. Hm. Ich habe während Klausuren habe ich immer Ohrstöpsel an, immer.
Und das ist auch bei euch unkompliziert möglich, dass man dass man was aufzieht, einen Hörschutz? Also dürfen
also
auch
es sind
dürfen
keine
alle?
Kopfhörer, es sind so Oropax-mäßig, also so einfach so Silikon oder
ja,
so
okay.
Gummidinger.
Ich kenne jetzt aus Schulen, dass die so einen großen
die
Hörschutz, die helfen dir nicht. Da kommt noch zu viel durch.
Ja.
Ah, okay.
Also der perfekte Schutz wäre eigentlich Oropax, also diese kleinen Dinger, die man sich ins Ohr steckt, plus dieser Over-Ear-Gehörschutz. Mhm. Nicht mal das wäre perfekt, da würde ich immer noch Dinge durchhören, aber ich habe halt keinen Bock, den Scheiß mit mir rumzuschleppen und die Oropax während einer Klausur, wo eh kein Mensch reden darf eigentlich, sind dann auch meistens genug. Also
reicht.
Manchmal, keine Ahnung, hört man trotzdem irgendwie kurz Stiftgeklapper oder jemand stellt eine Frage und dann höre ich irgendwie kurz was und dann ist aber nach 2 Minuten wieder gut so. Mhm. Das ist okay, weil ich mir sicher sein kann, dass es eigentlich den Rest der Zeit ruhig sein wird. Aber im Unterricht zum Beispiel ist es ganz anders. Da ist so, fängt irgendwer an zu flüstern, während die Lehrperson vorne irgendwas erklärt. Also es kommt dann oft vor, dass ich irgendwie die Person erstmal angucke. Und die Person sieht mich dann, die flüstert und sagt dann so, ah ja, okay, alles klar, sorry. Und eine Minute später flüstert die einfach weiter.
Würdest du aber, oder würdest du sagen, dass du dann generell ein Thema hast mit dem Reizschutz?
Generell sowieso, ja. Also ich habe ja ADHS, das wurde ja schon in gefühlt allen Folgen, die ich aufgenommen habe, schon thematisiert. Und das ist ja auch, also bei vielen Leuten mit ADHS ist das ein großes Thema, dass die Reize nicht so verarbeiten können, nicht so easy. Und das ist mit Sicherheit auch ein Problem, das ich habe.
Da gibt es vielleicht auch diese Überschneidung, ne? Weil wenn ich jetzt die Kriterien, die klassischen Kriterien von die jetzigen, derzeitigen Kriterien der Misophonie nehme, dann wären das, also dass quasi der Auslöser eher oral oder nasale Geräusche sein müssten. Und das hast du jetzt quasi beim Klavier nicht oder beim
Stifteklickern
und oder so ein Zeug. Genau.
Ja.
Aber man kann ja, das ist echt ein alter Spruch oder so, aber man kann ja Läuse und Flöhe haben.
Ja.
Na, also.
Habe ich tatsächlich noch nie gehört.
Ja, ich schäme mich ein bisschen, ihn zu sagen, weil ich ihn so, ich finde ihn schon so oll, aber genau, also von daher, klar, also du kannst von beiden Sachen so ein bisschen betroffen sein. Und dieses Reizschutzthema, also dass man quasi eben keinen guten Reizschutz hat, das ist super häufig bei ADHS oder auch Autismus-Spektrum, also bei neurodivergenten Gehirnen vielleicht so gesagt. Ne?
Das wäre schon echt cool, wenn ich einen Reizschutz hätte. Medikinet schenkt mir das manchmal so in Teilen, aber...
Und würdest du aber sagen, der ist quasi, oder hast du schon festgestellt, ob der mal das Netz des Reizschutzes mal also offener ist und dann mal wieder geschlossener?
Ja, auf jeden Fall.
Also
wenn
ist
ich
nicht
jetzt,
immer gleich
ich nehme
durchlässig.
Ich nehme eigentlich fast jeden Tag, bis auf heute natürlich, Medikinet. Und wenn ich das vor, keine Ahnung, einer Dreiviertelstunde genommen habe und ich meine ersten 10 Milligramm habe, dann fällt es mir sehr viel leichter. Also dann ist die Reaktion teilweise auch auf Misophonie-Reize nicht ganz so extrem, wie wenn ich es nicht nehme oder wenn ich im Rebound bin. Im Rebound ist es immer am allerschlimmsten. Mhm. Da machst du was und wirklich dreh mich um und ich schreie dich an. Und danach entschuldige ich mich direkt, weil es mir unglaublich leid tut. Mhm. Mit Medikinet drehe ich mich um und bin eher so, ey, sorry, könntest du vielleicht aufhören? Mhm. Weil ich da diese emotionale Reaktion doch dann ganz gut irgendwie im Zaum halten kann. Mhm. Und wenn ich kein Medikinet nehme, dann ist es ein bisschen so wie im Rebound. Ach so, kurz erklärt, der Rebound ist, wenn das Medikament, also Medikinet, das ist das Medikament für ADHS, das ist so wie Ritalin zum Beispiel. Wenn das aufhört zu wirken, dann beschreiben viele Leute, dass die ADHS-Symptome nochmal irgendwie so verstärkt zurückkommen. Also im Prinzip geht es erst so hoch und du bist so gechillt und du kannst mit deinem ADHS gut umgehen und dann geht es runter und geht so unter die Nulllinie und das ADHS ist viel schlimmer als vorher. Hast du das Gefühl, es wird
schlimmer als vorher. Ja.
Ja, und das ist dann der Rebound, das nennt man Rebound. Und wenn ich im Rebound bin, dann sind die, also dann ist mein Reizfilter auch eigentlich so basically inexistent.
Es wird sehr häufig beschrieben, dass diese, zum Beispiel jetzt diese Essens- und Schmatzgeräusche oder so Atmungsgeräusche oder sowas, dann so sehr starke Gefühle auslösen, so wie Ärger und Wut, sowas. Kennst du?
Ärger und Wut, das klingt so.
Du sagtest, da kommt ja der Terror bei dir im Kopf. Okay, also es ist zu zart.
Ärger und Wut, das klingt wirklich noch so schön blümchenhaft. Ja.
Gibt es für dich einen Unterschied, ob du die Person gut kennst oder ob die völlig fremd sind? Weil da gibt es auch so Berichte, das haben wir auch im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen. Also es gibt so Berichte, dass Menschen sagen, wenn sie die Person gut kennen, also eigentlich eine emotionale Beziehung haben, dann erleben sie das als schlimmer. Dann ist der Auslöser doller. Und wenn quasi die Person, was weiß ich, irgendwo ein Kind draußen oder ein Kind ist oder so, dann ist der Trigger oft nicht so stark für sie.
Bei mir kommt es auch darauf an, wie krass reizoffen ich bin. Wie gesagt, wenn ich Medikinet gerade auf der perfekten Höhe habe, dann sind fremde Reize für mich meistens gar nicht so schlimm. Bei meiner Mutter ist sowieso alles schlimm. Also sie ist wirklich, was mich generell triggert, ist bei ihr am schlimmsten, wenn sie das macht.
Also das würde für diese emotionale Beziehungsgeschichte sprechen, ne?
Also natürlich ist es schon so, dass je näher ich Leuten stehe oder wie regelmäßig ich zu bestimmten Menschen Kontakt habe, desto extremer reagiere ich auf die Trigger. Einfach, weil ich für mich herausgefunden habe, dass je öfter ich eine Person sehe, desto je besser sie mich kennt, desto eher ich mich darüber ärgere, dass sie meine Bedürfnisse nicht anerkennt. Bei fremden Menschen.
Die kennen sie ja nicht, ne?
Ist oft nicht ganz so schlimm. Aber manchmal, wenn ich so total überreizt von der Schule komme und dann in der S-Bahn sitze und dann jemand neben mir ist, der telefoniert, dann denke ich mir so, boah, hier sind Leute, die haben vielleicht gerade eine Nachtschicht geschoben und du musst hier in der Bahn telefonieren, halt doch bitte einfach deine Lass doch die Leute mal kurz durchatmen, anstatt hier zu telefonieren. Steig doch einfach gleich aus und telefonier dann, wenn du draußen bist. So, ist doch okay. Da werde ich dann auch wütend, aber dann ist es auch wieder so ein Ding von, wo ich eigentlich weiß, dass die Person verstehen könnte, dass das, was sie tut, vielleicht die Grenzen anderer überschreitet. Bei mir sind die Trigger schlimm, wenn ich davon ausgehen kann, dass mein Gegenüber oder die triggernde Person weiß, dass das, was sie macht, störend sein kann. Okay, im gesamtgesellschaftlichen Ding einfach. Also nicht nur unter Misophonikern, sondern einfach generell.
Es gibt ja noch das Phänomen der Hyperakusis und da geht es ja überwiegend darum, also da geht es um eine übersteigerte Geräuschempfindlichkeit. Da geht es ja auch darum, dass quasi die Geräusche, die man, also die quasi normale Alltagsgeräusche, empfindet man als wahnsinnig zu laut.
Ja, haben ja häufig Menschen mit Autismus und ADHS, oder? So eine Hyperakusis.
Ja, also kann damit
reinpassen. Ich weiß nicht, also ich mit ADHS finde Geräusche einfach zu viel. Nicht unbedingt zu laut. Zu laut eigentlich nur, wenn ich extrem müde bin, aber oft einfach zu viel, dass ich nicht weiß, worauf soll ich mich jetzt fokussieren.
Es gibt auch, jetzt sage ich mal, Leute, die jetzt aus der Schule raus sind, die zum Beispiel auch berichten, die könnten auch nicht im Großraumbüro arbeiten. Also diese ganzen verschiedenen Telefonate, aber auch dieses Geklick. Also Tastaturgeklicker zum Beispiel auch fürchterlich oder sowas.
Crash-out gehen, wirklich. Mhm. Ich glaube, ich würde sogar probieren und würde sogar gekündigt werden, weil ich irgendwann ausrasten würde.
Du könntest für dich sorgen oder versuchen für dich zu sorgen, zu sagen, ich brauche ein Einzelbüro.
Ja, entweder das oder ich sage halt meinem Chef so, yo, ich habe das und das, kann ich vielleicht einfach Kopfhörer und das haben und wenn das okay ist, dann dann I make it work, ist so, das schaffe ich schon. Aber wenn die halt sagen so, nee, du sitzt halt jetzt hier und du musst deine Arbeit machen.
Meine überschießende Frage für die Praxis, wie erlebst du Schule? Also wie ich die Datenlage sehe, die ist ja ziemlich unscharf, aber man denkt so zwischen 20-30% der, gerade der jungen Menschen, sind davon betroffen.
20-30%?
Ja. Ja.
Das ist viel.
Ja, genau. Aber das trifft ja genau auch die Zahl der neurodivergenten Gehirne, ja. Hm. Im Gegensatz zu den neurotypischen quasi. Und die haben wir ja alle, also ich sage jetzt mal wir, aber ja doch, wir ja in den Schulen, in der Klasse sitzen. So. Und bisher waren die ja sehr stark, finde ich, aufgefordert, sich anzupassen oder sich zu maskieren, dass das nicht auffällt. Aber das bedeutet ja auch ein wahnsinniger Anpassungsaufwand und Druck und Energie eben. Und dann gehst du nach Hause, kriegst in der S-Bahn oder U-Bahn nochmal den Föhn ab und dann bist du zu Hause eigentlich platt und erschöpft. So.
Ja.
Und man könnte ja Schule, und ich kenne auch Schulen, da funktioniert das, so gestalten, dass eben Menschen, die so gestrickt sind, sich nicht blöd vorkommen und falsch und komisch, sondern die sind richtig, wie sie sind. Und das Umfeld wird so ein bisschen so gestaltet, dass sie auch darin gut klarkommen. Und nun zu meiner Frage, wie ist es bei dir gerade in der Schule?
Schule ist die Hölle, weil ich...
Schade.
Ja, also ich glaube, also Schule ist generell objektiv gesehen Hölle.
Meinst du jetzt, weil
das einfach... Das System Schule ist Hölle, aber für mich persönlich ist es auch einfach Hölle, weil ich auch schon mit meinen KlassenkameradInnen darüber geredet habe und die wissen alle davon und die waren sogar sehr interessiert daran. Mhm. Und es gibt eine schöne Story, da habe ich das mal vor den Herbstferien war das, habe ich mich da so erklärt und dann haben die mir auch Fragen gestellt, so ein paar Leuten. Ja. Und dann haben sie für die Stunde danach wirklich darauf geachtet, yo, lass mal das nicht machen, weil Kaya hat damit echt ein krasses Problem. So. Das hat dann aber auch leider nur für eine Stunde gehalten. Und mittlerweile ist es wieder so, dass so was man immer zu hören kriegt, habe ich das Gefühl, wenn ich mir gerade so selber zuhöre, ja, jeder, der irgendwie mit einem Problem kämpft, das oder mit einer, ich würde es jetzt mal Behinderung kämpft, die man jetzt nicht sehen kann, keine Ahnung, jetzt nicht ein Rollstuhl oder so.
Ja.
Dass man das immer zu hören bekommt, aber man muss sich wirklich mal vorstellen, ihr habt ein Problem und ihr könnt es nicht anderen Leuten übermitteln, als es ihnen zu sagen. Und dann sind andere Leute so, ja, ich sehe dein Problem nicht.
Ich habe keinen Bock, Rücksicht zu nehmen.
Und weil ich es nicht sehe, ist es für mich nicht real und dann nehme ich keine Rücksicht darauf, wie ihr euch fühlt.
Mhm.
Also das muss man wirklich mal verinnerlichen und es ist eben nicht einfach, ah, dann flüstere ich einfach leiser weiter.
Mhm.
Ich höre das trotzdem. Ich sehe auch viel mehr, also wenn Leute mit ihren Beinen wackeln oder irgendwie mit ihren Fingern oder so rumspielen, ist auch die Hölle für mich. Ich sitze extra vorne, wenn man jetzt zur Tafel guckt, rechts, weil ich Rechtshänderin bin und wenn ich dann schreibe, eher nach rechts gucke,
also damit ich so wenig wie möglich
sehe.
Ah, ja, aber cool, ja. Das hast du dir gewünscht und erklärt, dass das wichtig wäre?
Nö, ich habe mich einfach irgendwann nach vorne gesetzt und habe gemerkt, ah ja, das ist ein guter Spot, da komme ich am besten klar und wir haben eh so eine mehr oder weniger.
Aber das sind ja schon mal gute Tipps für die Praxis, finde ich. Ne? Also das...
Es klappt nur leider nicht immer. Also es ist auch wieder keine perfekte Lösung. Es ist so, wenn ich vorne zuhören muss, dann gucke ich ja trotzdem in die Mitte und dann sehe ich ja links wieder so gefühlt die Hälfte meiner Klasse, wie sie sich die ganze Zeit bewegt. Oder dann auch flüstert und huschelt. Also es ist keine perfekte Lösung, aber so zumindest für Schreibarbeit oder an Klausuren, wenn ihr euch visuell oft auch abgelenkt fühlt und da getriggert seid und nicht davon loskommt, setzt euch vorne, also relativ weit nach vorne in Klassenarbeiten, steckt euch Ohrenstöpsel in die Hörner, dass ihr so wenig wie möglich hört und setzt euch in die Richtung von der Hand, mit der ihr schreibt. Also wenn ihr Linkshänder seid, setzt ihr euch nach vorne links, damit ihr eure linke Hand anguckt, wenn ihr schreibt, damit hinter euch alles ist, was ihr sehen könntet potenziell und wenn ihr Rechtshänder seid, auf der rechten
Tipp,
Seite.
Finde ich, ja. Also dich selbst irgendwie zu schützen, visuell wie auditiv, also über Auge wie Ohr.
Ja, ich habe auch eigentlich das Problem, wenn ich zum Beispiel in der Stadt rumlaufe und Leute direkt hinter mir sind und zum Beispiel telefonieren und ungefähr so schnell laufen wie ich, dann bleibe ich kurz stehen und laufe dann hinter ihnen, damit ich meine Gefahr dann sozusagen im Auge behalten kann. Also es kommt immer ein bisschen auf die Situation an. Wenn ich weiß, alle sitzen und alle bleiben auf ihren Plätzen sitzen, dann kann ich mich nach vorne setzen, weil dann weiß ich, niemand kommt an meinen Rücken ran, niemand kann mich irgendwie überwältigen, niemand ist so dieser Urinstinkt von ich werde gejagt, ich muss mich in Sicherheit begeben in der Stadt oder wenn ich irgendwo hinlaufe, wenn eine Person hinter mir telefoniert und irgendwie Misophonie-Trigger kommen, immer hinter die Person schon laufen. Das hilft mir auch sehr gut.
Also die Coping-Strategie ist ja vermutlich in dem Fall auch sehr häufig, dass man dann irgendwie mit Musik im Ohr rumläuft oder so. Ne?
Ja, auch, aber kein Noise-Canceling ist das perfekte Noise-Canceling. Also ich habe die vierte Generation Sony Over-Ear-Kopfhörer, die sind schon ziemlich gut, nur leider aber nicht perfekt. Ich höre trotzdem Dinge durch. Und vor allem, wenn gedämpfte Stimmen so ein Trigger sind und ich aber eigentlich gerade Reiz filtern möchte und nur meine Musik hören will und nichts anderes von der Außenwelt, weil ich gerade 8 Stunden in der fucking Schule saß und dann trotzdem was durchhöre, dann kann ich jedes Noise Cancelling auf der Welt haben. Es geht nicht. Mhm. Also das Allerschönste der Welt wäre für mich, wenn ich zu Hause einfach, also es gibt Leute, die haben eine Sauna zu Hause. Ich hätte gerne so einen schallgepolsterten Raum einfach, wo wirklich nichts
durchgeht. Das gibt's ja zum Beispiel an der Uniklinik. Es gibt ja verschiedene Labore und die sind oft so.
Boah,
das sind also ich habe teilweise an so Versuchen teilgenommen, wo ich dann in so einem Labor sitze und das ist so ein richtiger Kasten und Schallschutz, völliger Schallschutz.
Wie bei beim HNO in der Uniklinik hier in Frankfurt,
da sind
wo
dann
du so
diese,
in den Schallkasten kommst.
Genau, und da sind dann diese so nicht Styropor, sondern weicher das Zeug, ne? So,
ja, so
also wie
Schaumstoff.
Schaumstoff, so wie Eierkartons sehen die aus mit so Spitzen und auch eine richtig krasse Tür, hast du das Gefühl wie bei so einem Flugzeug, so
Gummizelle aus der Klapse.
Ja, die sah anders aus, die ich kenne. Aber genau, und dann ist da drin richtig.
Wie ein Träumchen.
Und dann fiepst mein Ohr.
Ja, das kenne ich. Das habe ich auch ganz oft, dass wenn es dann wirklich ganz ruhig ist oder wenn ich dann Ohrstöpsel drin habe, dass mein Ohr auf einmal so ein.
Genau. Übrigens. Übrigens, die allererste Forscherinnen und Forscher, die über Misophonie geforscht haben, die kommen aus der Tinnitus-Forschung.
Spannend.
Ja, also.
Wie ist das dann zustande gekommen, dass die von Tinnitus auf Misophonie dann gekommen sind?
Das weiß ich nicht. Ich glaube einfach diese also auditive Geschichten, die man als störend wahrnimmt und wobei das eine ja eher von innen kommt quasi und das andere sind ja äußere Reize.
Boah, Tinnitus interessiert mich total. Ich weiß gar nichts über Tinnitus. Und es ist so spannend.
Wann hat das denn, weißt du ungefähr, wann das angefangen hat bei dir, dass dich Geräusche so emotional anstoßen?
Das ist eine echt nicht lineare Geschichte. Also ich kann mich noch erinnern, in der Grundschule an eine Situation, da hat mir jemand auf die Schulter getippt. Ich keine Ahnung, in der ersten, zweiten Klasse oder so. Und ich bin fast ausgerastet. Das war so, das ist so eine Core-Memory von mir.
Also das war erstmal über den Geschichte, die ich berührt. Also
ja,
das erste Mal, genau. Und nicht über also was Visuelles oder also auditiv.
Ja, das erste war sensorisch.
Berührung, ja.
Und das war auch eigentlich so mein einziger Trigger. Ja, zumindest habe ich das so wahrgenommen.
Und die ersten Trigger bezüglich des Gehörs? Also was
das hat 2020 angefangen, als ich mit meiner Familie eingesperrt wurde. Und da kam das erste Mal.
Also da warst du 13 ungefähr?
Ja.
Ganz spannend. Das trifft es voll, weil die meisten schildern so zwischen 11, 12, 13.
Ja, da hat es angefangen, dass ich am Frühstückstisch saß und auf einmal alle kauen gehört habe. Und ich war so... Warum kaut ihr so? Hey, wir kauen ganz normal. Nee.
Und seitdem ist das quasi ein chronischer Verlauf.
Ja, chronisch absteigen.
Also es bleibt halt.
Also es war dann am Anfang so, solange ich auch gegessen habe, war es eigentlich kein Problem. Mittlerweile kann ich mit niemandem von denen mehr am Tisch sitzen. Allein zu wissen, okay, die essen in 5 Minuten, ist für meinen Kopf, okay, ich muss jetzt gehen, weil sonst sterbe ich gleich, wortwörtlich. Ja, also es ist eigentlich immer nur noch schlimmer geworden und es sind immer mehr Trigger dazugekommen.
Auslöser dazu. Ja. Macht dich das irgendwie einsamer?
Boah, ja. Also ich habe, bevor ich mit meinem Freund zusammen war, ich noch mit einer anderen Person zusammen, aber mit der habe ich nicht so häufig gegessen. Aber je länger ich mit meinem Freund zusammen bin, desto schlimmer wird das auch da teilweise. Mhm. Also ganz am Anfang konnte mein Freund zum Beispiel noch neben mir essen. Das war kein Problem. Mittlerweile kann ich nur noch mit meinem Freund essen, wenn ich auch was esse. Manchmal geht es auch, dass nur er was isst, aber dann darf ich nicht direkt neben ihm sitzen. Und dann kommt es auch darauf an, was er isst. Weil wenn er so, keine Ahnung, Nudeln mit irgendeiner Soße isst, dann ist das ganz schlimm. Aber wenn er irgendwie so ein trockenes Brot isst oder so, wo man denn jetzt nicht so das Schmatzen hört, sondern mehr so, dass ich nur sehe, dass er kaut und nicht unbedingt was höre, dann ist das nicht so schlimm. Aber bei meinem Freund ist auch der Unterschied, dass er da wirklich sehr drauf achtet. Also er weiß ungefähr, wann er essen darf und wann nicht. Oder also für eine Fernbeziehung und auch am Telefon ist dann, ich rufe ihn irgendwie an und er so, nee, jetzt nicht telefonieren, ich rufe dich in einer Viertelstunde an, ich esse jetzt erst was. Und ich so, okay, alles klar. Mhm. Also das ist auch so ziemlich die einzige Person, die bedingungslos da Rücksicht drauf nimmt. Mhm. Also meine Mutter gibt sich sehr, sehr viel Mühe. Ich will jetzt nicht sagen, dass meine Mutter ist so schrecklich und die achtet da gar nicht drauf, auf gar keinen Fall. Meine Mutter bemüht sich sehr. Aber dadurch, dass wir die ganze Zeit zusammenleben, hat sie erstens mehr Trigger. Bei meiner Mutter ist es extremer als bei anderen Leuten. Und ihre Generation ist ja auch eine Generation, die das nicht so easy einfach akzeptieren kann.
Also die so, sie fordert so Anpassung oder sowas.
Ja, die, keine Ahnung, Anpassung fordert oder Kompromisse fordert und es nicht ganz richtig versteht, dass das eine Sache ist, die ich...
Das ist nicht so viel mit deinem Wollen zu tun.
Ja, die ich nicht, da wo ich keine Kompromisse machen kann. Ich leide, glaub mir, ich leide mehr darunter, als du darunter leidest. Das ist keine Präferenz, die ich hier irgendwie äußere oder keine Sache, die mich nervt. Ich würde super gerne einfach neben dir sitzen bleiben, während du deine Mandeln snackst oder irgendwie Abend isst oder so, zu Abend isst oder so, obwohl ich schon gegessen habe oder wir einfach, keine Ahnung, zusammen einen Film schauen und wir Popcorn nebeneinander snacken. Das wäre das Schönste auf der Welt. Würde ich so gerne wieder machen, aber es geht halt nicht.
So, du meinst, dass, also es geht so schnell auf so ein, wird auf so eine Charaktereigenschaft irgendwie bezogen?
Nee, es wird so
nicht
als
auf eine. Also dass man dann quasi sagt, also zum Beispiel jetzt bei der Depression oder so, oder also muss ich anstrengen oder da muss man mal durch oder so und nicht so, naja, die Person ist krank, kann nicht.
Ja, es ist so ein Ding von, dadurch, dass bei Misophonie ja oft Dinge Trigger sind, die ja gesellschaftlich auch nicht unbedingt angesehen sind. Also keine Ahnung, man kriegt als Kind schon beigebracht, man soll nicht schmatzen oder man soll irgendwie mit geschlossenem Mund essen, leise essen. Besonders angenehm für die Menschen um einen herum sind. Und bei Misophonie geht es ja aber jetzt genau nicht darum, dass irgendetwas gesellschaftlich angesehen ist oder nicht, sondern dass es wirklich eine Sache ist, die triggert. Und dadurch, dass es die gleiche Sache ist, nur halt der Grund anders ist. Also dadurch, dass es zwar beides das Schmatzen ist, aber das eine eine gesellschaftliche Norm ist, die nicht beachtet wird und das andere wirklich ein Trigger ist, der nicht beachtet wird, wird es für eine Beschwerde gegenüber der Missachtung einer gesellschaftlichen Norm empfunden von anderen Leuten. Und dadurch ist es so ein, jetzt hab dich doch mal, ich esse doch einfach nur, ich schmatz doch gar nicht.
Ja.
Dabei geht es nicht darum, dass sich eine Person nicht an die gesellschaftliche Norm hält. Also hätte ich keine Misophonie, könntest du schmatzen, wie du willst. Ich rülpse auch zum Beispiel in der Gegend herum. Mein Freund auch. Das ist das Lustigste auf der Welt für mich. Es geht mir nicht darum, dass ich irgendwie sage, ach, das stört mich aber, weil das habe ich beigebracht bekommen. Das macht man nicht und das finde ich irgendwie eklig, sondern du gibst mir das Gefühl, wie als würde hier gleich die Bude zusammenbrechen und wie als müsste ich hier ausrasten, um mein Leben zu verteidigen. Bitte hör auf zu essen oder zu schmatzen oder ich entferne mich jetzt und bitte nimm es nicht persönlich. Es
liegt
nicht an dir,
Ist das denn mehr, wie du sagst, das Terror im Kopf, also jetzt mal mit meinen Worten noch, mit Wut und Aggression oder ist da auch Angst drin?
Es kommt ein bisschen auf den Trigger, glaube ich, an und ein bisschen auf die Verfassung, in der ich eh schon bin. Also wenn ich eh schon ein bisschen abgefuckt von der Sache bin oder eher so schlechte Laune habe, dann ist es eher die Wut, die ausgelöst wird. Und manchmal bin ich irgendwie vielleicht eher so auf einer traurigen Schiene, wenn ich eh schon wegen irgendwas traurig bin oder ein bisschen niedergeschlagen oder einfach ein bisschen müde und dann kriege ich eher Panik.
Weil es so... Du wirst in so eine hilflose, schlimme Situation geschoben und weißt nicht, was du machen sollst.
Und Panik und Wut ist ja eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied. Das eine ist nur, also Wut ist ein, meine Grenze wird missachtet, ich kümmere mich jetzt darum, dass sie nicht mehr missachtet wird.
Wut ist ja
und
da
Panik
hilfreich,
ist ein Ding von, meine Grenze wird missachtet, Hilfe, was mache ich jetzt? Aber es ist ja im Prinzip genau das gleiche Ding.
Also die Wut finde ich, genau, also Wut hat sowas Regulierendes, nämlich, genau, also da ist was mit meiner Grenze passiert und jetzt versuche ich das zu regulieren. Das ist ja eh, finde ich, bei Gefühlen das Sinnvolle, quasi zu überlegen, was sie einem sagen, wenn man das so hinkriegt vielleicht. Ne? Also, dass sie quasi Gefühle haben, irgendwie eine Botschaft an mich. Das weiß ich, Eifersucht, Wut, Angst, also sie hat eine Botschaft an mich und ich muss irgendwie verstehen, was will sie mir denn sagen? Und wenn jetzt jemand quasi deine Grenze überschreitet, dann kriegst du Wut und damit regulierst du wieder den Abstand.
Ja.
Sinnvollerweise. Und,
ja. Also das erzielt meine Wut.
Ja,
ich
genau.
Krieg das trotzdem nicht hin, aber ist gut. Aber das ist so das generelle Ziel von Wut, glaube ich. Also so dieses urmenschliche Ding von, okay, ich werde jetzt wütend, damit ich so, keine Ahnung, Adrenalin schießt hoch, damit ich so mehr Prozent meines Kraftvermögens irgendwie verwenden kann.
Das wäre
auch meine
Angst. Ja. Es ist ja so, dass viele Menschen, die das haben, ja quasi, wie du auch schilderst, so verzweifelt sind. Weil es bisher nicht, also erstens, wie du auch sagst, ne, es wird oft so irgendwie nicht anerkannt, weil man es nicht kennt. Und auf der anderen Seite die Therapiemöglichkeiten noch irgendwie ziemlich begrenzt sind oder so. Mhm. Wie erlebst du das?
Ich fühle mich sehr hilflos, weil es ja nicht mal eine Diagnose ist.
Ja.
Also wäre es eine Diagnose, dann wäre es so ein Ding von, okay, es gibt noch keine Therapie, aber ich habe es hier schwarz auf weiß, bitte nimm Rücksicht darauf. Es ist so ein bisschen wie bei ADHS. ADHS kann man auch nicht heilen, kann man auch nicht unbedingt perfekt therapieren. Man kann nur irgendwie so seinen Umgang damit finden und dann halt zum Beispiel seinen LehrerInnen mitteilen, hier, ich habe ADHS, ich würde es gerne so und so machen. Hier ist meine Diagnose. Ah ja, okay, ja, passt für mich, macht es so. Bei Misophonie, dadurch, dass es keine Diagnose gibt, ist es so ein Ding von, ah, okay, hast du es jetzt von TikTok oder was?
Okay.
Und dann, also...
Das ist jetzt eher beim Menschen in deinem Alter oder auch
ich weiß
so,
gar nicht, ich kann nur von mir in meinem Alter sprechen. Ich weiß gar nicht. Also ich, das die
Ich meine, wenn du jetzt mit Lehrerinnen, Lehrern, Eltern so redest, nehmen die dann diese dieses Thema, die Diagnose nicht ernst oder...
Ich rede da mit Menschen nicht drüber. Ich rede nicht über meine Misophonie mit Menschen, eben genau aus diesem Grund, weil ich Angst habe, nicht ernst genommen zu werden. Solange ich nicht gefragt werde, wie jetzt hier für den Podcast, obwohl der Podcast war meine Idee, aber halt so, der Podcast ist ja dafür da. Wenn mich Leute fragen, ah ja, okay, du warst in der Klinik, weswegen denn? Ja, wegen dem und dem. Ja, was sind denn deine Diagnosen? Ja, das, das und das. Und technically auch Misophonie, obwohl man das nicht richtig diagnostizieren kann, weil es nicht im ICD-10/11 steht. Aber sie haben es mir trotzdem mit draufgeschrieben, weil es ein Störungsbild ist, das sich doch schon irgendwie eingrenzen lässt, dem ich halt entspreche. So. Und dann, wenn Leute dann noch nachhaken, erzähle ich davon, aber das ist keine Sache, wo ich jetzt locker im Gespräch irgendwie mal sagen würde, ah ja, ich habe übrigens das und das.
Ja, wobei aber du ja gesagt hast, in dem täglichen Vollzug jetzt in deiner Klasse, ist es ja in dem Sinne sehr oft Thema, dass du versuchst, für dich irgendwie eins, also dir zu helfen, um deinen Raum irgendwie zu schützen. Da ist schon irgendwie Thema dann. Nur halt, du sagst, ja, du wirst halt ständig, es nimmt keiner ernst.
Es nimmt ja keiner ernst, wenn es wirklich eine krass psychiatrische Diagnose wäre.
Glaubst du, dann würde es ernster genommen?
Bis zu einem gewissen Grad
schon,
ja. Das
ist ja wirklich die Frage halt leider, ne?
Also natürlich gäbe es auch Leute, die dann sagen würden, ja, okay.
Ich glaube, wenn die Mehrheitsgesellschaft oder die Mehrheit in einer Klasse Rücksicht nehmen müsste auf jemanden, würde ich leider fast befürchten, dass das nicht funktioniert.
Ob mit oder ohne Diagnose?
Ja, also ja.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass es unbedingt viel besser laufen würde, aber wenn ich Leuten sagen würde, ich habe die und die Störung, das ist eine Krankheit, dann gäbe es, glaube ich, zumindest 3 Leute mehr, die mehr darauf achten. Und es ist auch nicht so, wie als würde meine Klasse gar nicht darauf achten. Also ich habe ganz viele Leute in meiner Klasse, die, keine Ahnung, kauen Kaugummi oder flüstern und ich bin dann so, ey, bitte, bitte mach nicht. Und dann sind die so, oh ja, stimmt, scheiße, sorry. Und dann bin ich so, it's all good, ich wollte es nur sagen. Und dann ist die Sache gegessen. Es gibt nur so ein paar Leute in der Klasse, die juckt es halt eigentlich wirklich gar nicht. Obwohl ich dann, wie du gesagt hast, auch bei denen eigentlich nicht sicher wäre, ob dann eine handfeste Diagnose
dann wirklich
ändern würde.
Nein, weil das sind doch auch so Menschen, die, also man könnte ja zum Beispiel diskriminierungsfreier reden, man könnte diskriminierungsfreier handeln und da gibt es ja auch Menschen, die sagen, das ist mir egal. Also so, ja, also es gibt Möglichkeiten, quasi netter zu sein. Und es wird bewusst nicht gemacht. Es gibt ein Kinderbuch, 2020 rausgebracht. Das wollte ich unbedingt noch erwähnen. Denn ich denke, das wäre vielleicht für die eine, den anderen vielleicht hilfreich. Ist also auch wohl auch für Jugendliche. Misophonie, Lisas Wut und die Geräusche. Ist 2020 rausgekommen und könnte vielleicht für Kinder, Jugendliche und Eltern hilfreich sein. Jetzt habe ich Buchwerbung gemacht.
Ich kann auch noch Werbung machen.
Aus dem Seebeck und Homrichhausen Verlag.
Aha.
Weil es gibt ja nicht viel dazu, also, aber das gibt's. Hast du noch was Wichtiges? Du wolltest auch noch Werbung machen,
sagtest du. Was heißt Werbung? Ja. Tatsächlich komme ich hier auf Reddit zu sprechen, weil wenn etwas nicht bekannt ist, ist es bekannt auf Reddit. Eigentlich Reddit nicht immer die coolste Plattform, aber es gibt tatsächlich ein Subreddit, der Misophonie heißt, Englisch halt, Misophonia. Ja. Und da sind, glaube ich, so 300, 400 Menschen drin. Manchmal, wenn ich mich richtig räudig fühle und richtig alleine und so, dann lese ich mir die Geschichten von anderen durch und dann denke ich mir so, boah, ja, ich bin doch nicht allein. Es gibt doch Leute, die leiden mit mir und ich bin kein schwarzes Schaf auf der Welt, sondern nur in meinem engsten Kreis. Und also auch würde ich an euch appellieren, wenn ihr ein bisschen was mehr darüber hören wollt und oder lesen wollt oder euch einfach ein bisschen mehr Erfahrungsberichte durchlesen wollt und ihr Englisch könnt. Dann geht auf jeden Fall auf Reddit, lest euch das durch, weil das sind wirklich direkte Erfahrungsberichte von Leuten, die ich vom Großteil, so wie ich sie gelesen habe, so unterschreiben kann, dass sie genauso sind und dass sie genau das auslösen und dass sie das wirklich genauso wörtlich und ernst nehmen sollt, wie es da drin steht. Also wenn jemand sagt, it drives me absolutely fucking crazy, dann meint diese Person, dass es sie wirklich wahnsinnig macht. Mhm. Also wahnsinnig nicht im Sinne von, es geht mir so auf die Nerven, sondern wahnsinnig im Sinne von, ich reiße mir gleich wortwörtlich alle Haare aus dem Kopf, weil ich es nicht mehr aushalten kann.
Ja.
Kann ich nur weiterempfehlen.
Ja, danke. Ja, weil du gerade nochmal sagtest, dann merke ich, ich bin nicht allein und kein schwarzes Schaf. Also die, hatte ich vorhin schon erwähnt, die Anzahl an Menschen, die sich darin einstufen, ist ja, wie gesagt, auch gar nicht gering. Ich hatte so gelesen, zwischen 15% und 25% so die Ecke und der Beginn ist eben auch im Kindes- und Jugendalter. Also von daher werdet ihr Jugendliche neben euch sitzen haben in der Klasse, die davon auch betroffen sind. Ja, es wäre, also ja, wir könnten netter miteinander umgehen.
Ja.
Es wäre einfach so fein und es ärgert mich auch so wahnsinnig oft. Wir kennen heute zunehmend irgendwie Möglichkeiten, wie wir diskriminierungsfreier miteinander umgehen können und das dann irgendwie nicht, also nicht nett sein zu wollen, das nicht zu tun, verstehe ich nicht.
Ja, geht nicht durch die Welt und denkt euch, okay, ich habe dieses Problem noch nie wahrgenommen, deswegen glaube ich nicht, ist es so real.
Genau.
Dann hast du ein Privileg.
Dann kannst
du dich glücklich schätzen. Mm. Und dann bitte achte darauf, dass du aber dich dann trotzdem so verhältst, wie als wäre es ein Problem, das du hast. Weil es gibt Leute um dich herum, die werden dieses Problem haben und du weißt nichts davon und die freuen sich wahnsinnig darüber. Unterstützt eure Freunde in den die anderen Betroffenen. In ihren Bedürfnissen, die sie äußern, die nicht wahrgenommen werden.
Mhm.
Das ist das, also aus meiner Perspektive ist das das Beste, was ihr machen könnt, dass ihr den Rücken der Person stärkt. Das ist das schönste Gefühl überhaupt, weil man fühlt sich eh schon alleine und man fühlt sich eh schon so, okay, andere Leute verstehen nicht, was das für ein Problem für mich ist. Andere Leute denken, es stört mich einfach nur, das nervt mich einfach nur und das ist so eine belanglose Sache und das wird so wahrgenommen und deswegen ist es zu viel verlangt, wonach ich frage. Und wenn ihr dann aber versteht, ihr Außenstehenden, dass das eine Sache ist, die wirklich schlimm für mich ist und ihr dann sagt, okay, nee, ich stelle mich jetzt auf deine Seite, ich sag jetzt auch was, allerschönstes Gefühl.
Mhm.
Wirklich, wenn ihr das einfach so machen würdet, ich würde anfangen zu heulen. Ich habe auch, als ich dann in meiner Klasse vor den Herbstferien darüber gesprochen habe und die dann wirklich für diese eine Stunde zumindest wirklich darauf geachtet haben, saß ich in der Stunde und habe angefangen zu heulen, weil das ein so schönes Gefühl war, ernst genommen zu werden.
Ja, das erinnert mich an den SchülerInnen-Suizidpräventionstag in Frankfurt. Ich kam zu spät, aber ich habe das dann mitbekommen oder gelesen, dass doch jemand gesagt hat, wenn geklatscht wird, ist es für sie zu laut.
Ja.
Und anschließend wurde quasi, also ich kann das jetzt hier nicht vormachen, ne?
Also
das ist ja aus der Gebärdensprache, ne? Genau. Nee,
für taube Menschen.
Ja, also das Zeichen für Klatschen, genau. Und als ich dann kam und habe das gesehen, hat es mich auch total gewundert, warum wird das gemacht, ja? Weil ich das nicht, ich habe das den Vorgang vorher nicht mitbekommen. Ja, ich hoffe oder ich denke, das war für die Person doch auch ein schönes Erlebnis, dass so ein Riesenraum mit, glaube ich, 200 Menschen das dann macht.
Ja.
Und so müsste Gesellschaft sein. Das hat mich sogar
berührt in dem Moment. Ich war dabei, ich stand daneben am Fenster.
Mhm.
und habe gehört, yo, für mich ist es irgendwie oft zu viel, so laut, dieses Klatschen. Ich erinnere mich da noch dran. Ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, aber auf jeden Fall war das die Aussage. Und ab diesem Punkt an haben wirklich, bis auf so ein paar Ausreißer, weil man es halt doch dann mal vergisst, weil das in einem drin ist, dass man halt anfängt zu klatschen, die das dann aber doch schnell gemerkt haben und dann wieder aufgehört haben, dass sich wirklich alle daran gehalten haben. Und ich habe sogar angefangen zu heulen, weil ich mir dachte so, oh, ist das schön hier.
Ja, und wie krass, dass dann 200 Menschen, ja, das ist doch wertvoll. Ich übe es noch, dass 200 Menschen das gemacht haben. Wie toll.
Ja. Ende der Podcast-Folge.
Jo, dank dir.
Ja, danke dir. Ich möchte noch sagen, dass wenn ihr euch mit Misophonie alleine fühlt, ich glaube, ich teile jetzt sogar mein Instagram, damit, wenn ihr euch so fühlt und das hört, schreibt mir gerne. Ich mache eine Misophonie-Support-Group jetzt spontan auf. Ich weiß es gar nicht genau, wenn ihr Kaya die Chaya sucht, ihr werdet es finden. Das bin ich. Und wenn ihr da jemanden braucht, dem ihr über Misophonie gerne was schreiben wollt, dann schreibt mir gerne. Ich fühle mich auch sehr oft allein damit. Und wenn ihr nicht mir schreiben wollt, sondern euch einfach generell Hilfe suchen wollt, dann gibt es hier die Nummer gegen Kummer. Mit der 116111, die Telefonseelsorge mit der 0800 111 0111 und den Krisenchat, mit dem ihr über WhatsApp schreiben könnt. Ja, und dann freuen wir uns, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr hoffentlich wieder was Neues gelernt habt.
Und passt aufeinander auf und bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss. Achtet aufeinander.